WDR 5 Stadtgespräch mit Judith Schulte-Loh.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum WDR 5 Stadtgespräch aus Flotow in Ostwestfalen. Schön, dass Sie da sind, hier im Saal mit einem vollen Haus, das mitdiskutieren möchte heute. Die Bahn braucht Tempo. Welche Trasse ist die Zukunft? Das fragen wir heute. Es geht um die ICE-Strecke zwischen Bielefeld und Hannover. Soll es einen Neubau oder einen Ausbau der Strecke geben, die schon da ist? Darüber wird kontrovers diskutiert. Da steht die Bahn AG auf der einen Seite, die im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums zu prüfen hat, welcher Ausbau sinnvoll ist. Bürger und Bürgerinnen, Umweltinitiativen und auch die Lokalpolitiker der Region sprechen sich für einen Ausbau der Bestandsstrecke aus. Aber die scheint vom Tisch zu sein. Das letzte Online-Plenum zwischen der Bahn und den Interessensgruppen vor Ort letzte Woche ist gescheitert, aber vielleicht gilt es ja, einen Dialog wieder aufzunehmen. Gucken wir mal, sage ich da. Das Podium heute stelle ich Ihnen gleich vor. Zuerst geht es jetzt zu meinem Kollegen Stefan Leiven aus dem WDR-Studio Bielefeld. Stefan, der beim Publikum ist.
Ja, herzlichen Dank, Judith. Von mir auch einen schönen guten Abend. Und das Stichwort Online-Plenum, das greife ich direkt mal auf, was vergangene Woche stattgefunden hat. Sehr viele waren dabei, haben das aber auch frühzeitig unter Protest verlassen. Sie auch. Warum und wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Ja, das war letztendlich wie ein Schlag ins Gesicht, die Vorveröffentlichung, die die Bahn dort gemacht hat. Das Plenum ist ja eine vorgeschriebene Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung, und wir sind seit anderthalb Jahren dabei und fragen viele Punkte, Fahrgastzahlen, CO2-Bilanz für den Bau der Strecke und nicht nur für den Betrieb. Es werden mäßige Antworten geliefert und dann wird, ich sage mal, so ein Plenum eigentlich ad absurdum geführt, und ich glaube, das ging vielen so, und deshalb haben auch mehr oder weniger geschlossen die Verbände und Interessen und sonstige das Plenum verlassen, völlig richtig.
Wie haben Sie sich dann bei der Diskussion einfach kurz gefühlt?
Beschissen.
Okay.
Das Beste ist ja noch, dass das danach, nachdem auch viele das verlassen haben, die Bahn ihr Ding noch durchgezogen hat, die Tagesordnung. Das
ist ja eine Dankeschön. Wir sind hier übrigens in Flotow, direkt an der Weser, in der Kulturfabrik. Das Gebäude war eine ehemalige Zigarrenfabrik. Sie sind gekommen und man merkt es Ihnen an. Was ärgert Sie ganz bewusst?
Ja, eigentlich diese Unaufrichtigkeit, die seitens der Bahn und vor allem seitens des Ministeriums, des Bundesverkehrsministeriums. Wir sind hier in einem eingetreten, dass am Ende eine bessere Bahn da aus diesem Prozess hervorgeht. Und im Augenblick sieht es so aus, dass all das, was wir da in diesem Plenum gemacht haben, eine Farce ist. Durch die Vorfestlegung, Staatssekretär Theurer jetzt vor ein paar Tagen gemacht hat, kann ein Ausbau der Bestandsstrecke nicht mehr erfolgen. Wir sind noch nicht mal dabei, die Instrumente zu schärfen, um eine Trasse zu finden. Und dann wird uns das schon reingereicht. Da gibt es eigentlich keine andere Reaktion, als dass die Region adieu sagt zu dieser Pseudo-Veranstaltung. Wir haben jetzt noch eine Chance seitens des Bundesverkehrsministeriums, diese Zwangsjacke der 31 Minuten wieder wegzunehmen. Ansonsten ist die Diskussion zu Ende auf unserer Seite.
Diese 31 Minuten geben wir gleich noch weiter an Berlin. Wir sind hier übrigens in einem Saal mit über 100 Menschen. Es ist rappelvoll. Vorne im Foyer haben wir einen Livestream. Dort sitzen auch noch Menschen an den Tischen. Und sogar unten in der Parterre im Jugendzentrum sitzen auch ganz viele. Vor der Tür hat es eben eine kurze Demonstration gegeben. Auf den Schildern habe ich gelesen, Klimaschutz erst 2040, Fragezeichen. Oder aber auch ein anderes Schild, auf dem stand Ausbau statt Neubau. Mit welchen Erwartungen sind Sie heute gekommen?
Ja, wir haben große Erwartungen, dass jetzt endlich die Bundespolitiker wachgerüttelt sind und unsere Sorgen hier in der Region ernst nehmen. Hier soll Landschaft zerstückelt werden und Lebensqualität geht verloren und auch Existenzen gehen verloren. Die landwirtschaftlichen Flächen werden sinnlos zerstückelt. Die kann man dann also so nicht mehr bewirtschaften. Das treibt die Leute hier um und das ist eine ganz große Sorge. Wir hoffen, dass diese Veranstaltung heute Abend dazu beiträgt, dass die wachgerüttelt werden, die Politiker, und sich um uns kümmern. Ne? Wir brauchen also jetzt auf jeden Fall Unterstützung.
Große Sorge also hier.
Zu den Gesprächspartnern des Podiums heute Abend. gehört Michael Theurer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Herr Theurer, herzlich willkommen.
Ja, guten Abend, Frau Schultelow, und herzliche Grüße nach Flotow.
Da Sie gerade auch schon angesprochen worden sind, würde ich mit einer kurzen Frage bei Ihnen gerne beginnen. Aus Ihrer Sicht nach Flotow und zu dem Bürgerdialog, der hier begonnen wurde und dann aufgekündigt wurde letzte Woche, weil man Antworten nicht so bekam und nicht wusste, wie geht das hier dann jetzt überhaupt weiter nach den Entscheidungen. Was ist aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
Also zunächst mal kann ich die Aussage, die gerade getroffen worden ist, dass ich jetzt diese Zielvorgabe gegeben hätte mit 31 Minuten für die Fahrzeitverkürzung von Hannover nach Bielefeld, nicht nachvollziehen, denn die gibt's ja schon länger und ich bin erst seit 12 Monaten im Amt als Schienenverkehrsbeauftragter, war vorher als Oppositionsabgeordneter tätig und davor im Europaparlament, wie der Kollege Lothar Ibrügger, der ja auch aus der Gegend kommt, den ich auch sehr schätze. Und davor war ich Oberbürgermeister einer Mittelstadt in Baden-Württemberg. Also ich kenne auch die Themen der Kommune sehr genau. Also zurück zu dem Thema, wo kommt denn diese Zahl mit den Fahrtzeiten her? Die kommt aus einem Gutachterentwurf der renommierten Schweizer Firma SMA, die für die Bundesregierung, also die Vorgängerregierung, einen Deutschland-Takt entwickelt hat. Das heißt also, man geht den Weg der Schweizer, einen integralen Taktfahrplan für ganz Deutschland zu machen, der die Metropolen im Halbstundentakt miteinander verbinden soll. Und da kommen diese Minuten her. Und das ist im Übrigen ein Systemwechsel. Man will weg von der Streckengeschwindigkeit hin zu einer Systemgeschwindigkeit. Und die Investitions- und Baumaßnahmen werden aus dem Fahrplan abgeleitet.
Wenn ich kurz reingehen kann, wir sind nur mit einer Leitung verbunden. Das hat immer eine leichte Verzögerung. Entschuldigen Sie, wenn ich dann da so reinreden muss. Wenn Sie sagen, ich bin für diese 31 Minuten nicht verantwortlich, dann könnten Sie auch sagen, ich halte mich nicht dran.
Naja, das Grundkonzept, ja genau, aber es geht ja um die Ziele, die wir in der Koalition, Ampelkoalition vereinbart haben, sehr ambitionierte Verkehrsverlagerungsziele, Klimaschutzziele, Verdopplung der Fahrgastzahlen oder Personenkilometer und Erhöhung des Schienengüterverkehrsanteils von derzeit 18-19% auf 25% im Model Split. Und das werden wir nur erreichen, wenn wir massive Fahrzeitverkürzungen anbieten können im Personenfernverkehr. Denn es gibt klare Hinweise darauf, dass die Verlagerung vom Flugverkehr und auch vom Autoverkehr auf die Schiene, insbesondere bei langen Distanzen, nur gelingt, wenn halt die Fahrzeit verkürzt wird. Also im Moment fährt man von Stuttgart nach Berlin 6 Stunden, nach Paris fahre ich nur 3 Stunden 20. Also da sieht man, die Franzosen haben es bereits realisiert.
Ja, wir sind schon praktisch inhaltlich mittendrin. Ich würde gerne erst noch mal bei der Kommunikation einen Augenblick bleiben und bei dem Bürgerdialog und Ihnen die anderen Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen vorstellen. Bei uns ist Ingrid Philippe, seit Anfang des Jahres Vorständin Infrastrukturplanung DB Netz AG. Schön, dass Sie da sind, Frau Philippe. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Kerstin Hamann ist bei uns, die Bundesvorsitzende des Verkehrsclub Deutschland. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Guten
Abend. Rocco Wilken, seit 7 Jahren Bürgermeister der Stadt Flotow für SPD und Grüne Liste. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Und Michelle Niemeyer, seit 2020 ist sie für die SPD im Kreistag Herford, wohnt in Flotow-Exter und ist 25 Jahre alt. Sie sind die Zukunft.
Ja? Guten Abend.
Herr Wilken, kurz zu Ihnen. Wir reden jetzt erst nochmal über Kommunikation, um das zu sortieren. Was ist aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
Also ich möchte direkt darauf einsteigen, was Herr Theurer gesagt hat. Dass die Vorfestlegung der 31 Minuten nicht von ihm kommen, sondern schon lange feststehen. Wir haben beim ersten Planungsdialog gefragt, ist dieses Korsett von 31 Minuten, steht das oder ist das diskutabel? Und da wurde uns von der Planungsgruppe, von Herrn Müller, wortwörtlich gesagt, das ist diskutabel. Deswegen sind wir in dem Prozess drin geblieben. Und wenn wir bei Kommunikation sind, dann würde ich jetzt auch hier darauf achten, dass wir in einer aufrichtigen Kommunikation miteinander umgehen, auch an alle, die hier beteiligt sind, vor allem auch an Herrn Theurer, der hier zugeschaltet ist. Denn darum geht es. Es geht um den Prozess und es geht um Kommunikation, Mitnahme, wie wird mit dem Menschen umgegangen. Eins hat der Prozess ja gebracht. Er hat die Region vereint. Und Sie sprechen hier nicht mit einem Bürgermeister oder einer Michelle Niemeyer als Einzelperson, sondern Sie sprechen hier mit den Verbänden, den Vertretern der Institutionen und der gesamten Region. Und das haben Sie erreicht. Applaus
Frau Philippe, aus Ihrer Sicht, auch mit angesprochen, ja, was die Kommunikation angeht, und als Sie den Job angetreten haben, haben Sie gesagt, Sie wollen die Infrastrukturprojekte Bürger und Bürgerinnen freundlich gestalten. Nun scheint das hier gerade schiefgegangen zu sein. Also der Start ist irgendwie nicht so toll, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, also ich möchte gerne anfangen, mich herzlich zu bedanken, dass Sie dieses Forum stattfinden lassen, und vielen herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir einander treffen, um über dieses sehr schwierige und hochinteressante Thema zu diskutieren. Und ja, der Austausch letzte Runde ist nicht gut gelungen. Da braucht man nicht lang herum um den heißen Brei reden.
Stimmt es, dass Sie noch weitergemacht haben, obwohl alle aufgekündigt hatten?
Ja, es haben nicht alle aufgekündigt, und wir haben auch sehr bedauert, dass sehr viele Menschen, nachdem sie ihre Sichtweise darlegen konnten, die der anderen Seite, dem Projektleiter, auch anderen Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zugehört haben. Weil Dialog, und das ist mir sehr wichtig, ist keine Einbahnstraße, das muss in beide Richtungen funktionieren, und genauso wie die DB gefordert ist.
Die Sache mit dem Reinrufen hatten wir geklärt, ne? Hört man im Radio schlecht, ja.
Wie die DB gefordert ist, zuzuhören und hinzuhören und sich dem Dialog zu stellen, wünsche ich mir das auch von der anderen Seite, denn nur so können wir die Argumente verstehen.
Wir sind aber, so nehmen wir das wahr, in einer sehr emotionalen Situation gerade, weil man sich, man könnte sagen, nicht ernst genommen, hinters Licht geführt, nicht die Wahrheit gesagt, nicht auf die Argumente eingegangen ist, die von Seiten der Bürger kamen, wenn ich das aufgreife, was wir vorhin zu Beginn der Sendung gehört haben. Das ist natürlich schon meine Eingangsstatement, was irgendwie schwierig ist, wenn das tatsächlich so war, dass man dann auf Augenhöhe noch einen Dialog, wenn man einmal, man sagt, glaube ich, sehr pointiert, wenn man einmal verarscht wurde, glaubt man nicht mehr.
Ja, ich glaube ja, dass wenn es in heiklen Situationen Diskussionen bedarf, dass digitale Medien bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung für die Vorteile, die sie uns bringen, nicht geeignet sind. Manchmal muss man einander einfach ins Auge schauen, um einander besser zu verstehen. Und gerade in diesem Prozess musste ja auch Corona-bedingt einiges digital erfolgen. Mein Wunsch, meine Perspektive ist, dass wir in Zukunft bei den Bürgerinnen-Dialogen direkt in den Austausch kommen, womöglich auch in kleineren Gruppen in den Austausch kommen, auch die Stimmen hören und vor den Vorhang holen, die vielleicht nicht so laut sind, die sich vielleicht nicht so getrauen, den Raum zu ergreifen und zu erzählen, was ihnen ein Anliegen ist, und vielleicht auch eine Möglichkeit schaffen, Sie haben es heute schon getan, auch für die kommende Generation Platz zu schaffen, vielleicht auch ganz junge Menschen, die noch nicht mal in Landtage oder Kreisräte gewählt werden können, weil wir reden von einem Projektzeitraum jenseits des nächsten Jahrzehnts. Es geht um den weichen Bau für die zukünftige Generation. Wir müssen allerdings die Entscheidungen heute treffen. Und das ist dringend geboten, weil in den vergangenen Jahren haben wir uns zu viel Zeit gelassen.
Stefan, was sagen Sie im Publikum zu dieser ersten Runde?
Ja, ganz viel Unmut natürlich, vor allen Dingen ob der Kommunikation.
Ja, sehr geehrte Frau Philippe, diskutieren konstruktiv 2 Jahre lang mit Ihnen, ja. Und es wurde uns gesagt, ergebnisoffen, 31 bis zu 31 Minuten, Fahrzeitverkürzung ja, aber ergebnisoffene Prüfung einer Alternative. Und hier wird uns jetzt, nach dem, was Sie veröffentlicht haben mit den Bundestagsabgeordneten, plötzlich 31 Minuten als Killerkriterium serviert. Und suggeriert, es gäbe keine Alternative. Und es gibt eine Alternative. Es gibt den Bestandsausbau, effizient dies zu tun, auch mit einer Fahrzeitverkürzung, vielleicht nicht ganz so, aber dafür deutlich kostengünstiger und auch klimaschonender. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen. Ja.
Die 31 Minuten werden uns nicht verlassen, die nächsten 3/4 Stunde, ganz klar. Aber ich würde gerne mal für alle in Nordrhein-Westfalen, weil wir wissen, dass alle sich immer wieder mit Infrastrukturprojekten beschäftigen, aber keiner weiß ganz genau, worüber reden wir jetzt hier tatsächlich in Floto. Also lassen Sie uns noch mal klären, was Hintergrund dieses Ausbaus ist. Der Deutschlandtakt schon häufiger angesprochen, ist sozusagen das wichtigste Projekt im Bahnverkehr. Das soll deutschlandweit eben diese abgestimmten Taktfahrplan sowohl für den Schienenpersonennahverkehr als auch dann für den Güterverkehr, Schienengüterverkehr bringen. Und zwischen den Metropolen soll der ICE im Halbstundentakt fahren. Das ist der Plan. Und dafür muss die nötige Infrastruktur geschaffen werden, damit die Züge eben auch 300 Stundenkilometer fahren können tatsächlich. Eine der wichtigsten Ost-West-Trassen, die führt durch Ost-Westfalen. Und lassen Sie uns mal kurz hören, wie die Planungen der Bahn dafür aussehen.
WDR 5 Stadtgespräch. Fakt kompakt.
2021 veröffentlichte die Bahn ihre Trassenpläne mit sogenannten Grobkorridoren, die das Suchgebiet für die ICE-Strecke eingrenzten, aber noch viele Kilometer weit waren. In diesen Gegenden durften zum Beispiel keine Naturschutzgebiete liegen. Innerhalb dieser Korridore hat die Bahn mögliche Trassenverläufe geplant und jetzt ihre Favoriten veröffentlicht. Von 10 Korridoren sind nur noch 6 übrig, nämlich die, in denen eine Fahrzeit von 31 Minuten erreicht wird. Die Bahn betont, dass damit trotzdem noch keine Vorentscheidung gefallen sei. Auch wenn die Verläufe noch nicht im Detail geplant sind, ist schon jetzt klar, bei den meisten Varianten wären die Städte Bad Salzuflen und Vlotho betroffen. Und ohne mehrere Tunnel und große Brückenbauwerke wird es nicht gehen.
Frau Philippe, also die Bestandsstrecken, der Ausbau ist damit jetzt schon mal vom Tisch, das ist klar.
Also auch bei den jetzt eingegrenzten Korridoren gibt es sehr große Teile bestandsnahen Ausbaus. Und die Herausforderung ist tatsächlich, wie wir ausreichend Beschleunigung und vor allem auch ausreichend Kapazität für die Verbesserung des regionalen Bahnverkehrs schaffen. Dazu brauchen wir zusätzliche Gleise, auch wenn wir bestandsnahe ausbauen. Also die Annahme, dass bestandsnaher Ausbau eine große Sanierung ist, aber nicht ein größerer Eingriff, ist leider falsch. Das wird uns in keinem Fall reichen und vor allem auch der Region nicht reichen, denn ich habe in der Vorbereitung festgestellt, die Region hat ja auch für den Regionalverkehr das S-Bahn-Konzept vorbereitet mit sehr tollen Plänen, die regionale Vorteile bringen werden.
Also heißt das, der Ausbau der Bestandsstrecke ist doch nicht vom Tisch?
Es ist in den gewählten Korridoren bis zu 50% bestandsnahe geplant.
Ist das ein Kompromiss? Tatsächlich, ist das ein Kompromiss? Ich höre Stimmen hier im Publikum, die schütteln den Kopf, sehe ich auch.
Ich frage direkt nach. Jetzt mein Mikrofon bitte einmal aufmachen.
Wie kommen wir dazu?
Ich frage direkt nach.
Also zum einen, bestandsnaher Ausbau heißt nicht daneben, sondern es ist ein Korridor, der etwas größer ist. Ist jetzt nicht, dass wir wirklich Gleise an Gleise legen in dem Korridor, den wir brauchen für gewisse Geschwindigkeiten. Wir haben von Bielefeld, von Hamm bis Minden, viergleisigen Ausbau. Ist eine der bestausgebautesten Strecken in ganz Deutschland, war ICE-Teststrecke. Wir haben zwischen Minden und Hannover nur 2 Strecken und damit, Sie haben vollkommen recht, wir brauchen noch mehr Kapazität. Bitte beginnen Sie, dort auszubauen und 2 Gleise hinzulegen. Wir brauchen diese Kapazität.
Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Ja, mein Name ist Hermann Dedert. Ich bin Landwirt und vertrete ein bisschen die Interessen der Landwirte hier im Kreis Herford.
Die Diskussion um eine neue Trasse oder um den Bestandsausbau, wie wirkt sich das auf die Landwirtschaft und auf Ihre Betriebe aus?
Ja, für uns hat das natürlich große Auswirkungen. Wir werden, je nachdem, wo die Trasse hergeht, irgendwo 400, 500 Hektar an Ackerfläche verlieren, plus dann weitere Dinge für Zuwegung, Abwägung, Ausgleich und Ersatzmaßnahmen. Das heißt, für uns ist das schon entscheidend. Es gehen 8 bis 10 Betriebe statistisch dann drauf und das ist für uns natürlich nicht hinnehmbar, zumal wir hier in einer Region leben, das können alle bestätigen, die wunderschön ist, die wirklich schön ist, wir leben hier gerne, die aber doch sehr zersiedelt ist. Und gerade in diesem Bereich, glaube ich, ist es schwierig, eine Strecke zu finden, ohne diese Region wirklich zu zerstören, wirklich so einzuschränken, dass hier das Leben nicht mehr gut möglich ist. Und wir würden das nicht so sagen, wenn wir nicht eine Alternative hätten. Und die Alternative ist der Ausbau der Bestandsstrecke. Und dafür stehen wir, dafür plädieren wir, weil es geht auch um die Menschen hier, um die Menschen, die hier leben wollen und natürlich die Mobilität vorantreiben wollen, aber bitte das so, dass es verträglich ist für alle. Und für uns als Landwirte ist es wichtig, dass wir weiter regionale Erzeugung machen können. Mhm.
Herr Theurer, wenn ich Sie aus Berlin erstmal direkt dazu nehmen dürfte, wir haben gerade gehört, was das für Betroffene vor Ort, als letztes den Landwirt, der genau beschrieben hat, was das für ihn bedeutet. Wie sehen Sie das? Ich meine, den Ausbau der Bahn, ja, das wollen alle. Aber was heißt das für diejenigen, die unter dem Ausbau leiden müssen? Man kann ja nicht sagen, tja, Sie sind jetzt da, Sie müssen das für die Gesellschaft tun und gucken einfach zu. Wie sehen Sie das? Wie kann man damit umgehen, dass man tatsächlich Kompromisse findet?
Also zunächst mal gibt es ja überall Diskussionen, auch in meinem Wahlkreis in Karlsruhe. Da haben wir ja die Rheintalbahn, 300 Güterzüge am Tag, die da durchdonnern. Und wenn man da daneben steht, da stellt man sich natürlich dann als Betroffener schon auch die Frage, warum muss man das eigentlich ertragen? Die ganze Republik lebt davon, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, auch Länderfinanzausgleich, Finanzmittel, die in den ländlichen Raum fließen, auch Unterstützungsmittel für die Landwirtschaft, die damit finanziert werden. Also wir hängen ja alle an einem funktionierenden Verkehr. Aber was gerade gesagt wurde mit der Landwirtschaft, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein Schwager hat den landwirtschaftlichen Betrieb des Schwiegervaters übernommen. Und gerade Landwirte sind in diesen Planungsprozessen natürlich besonders betroffen, weil für die Planerinnen und Planer, für die Ingenieurinnen und Ingenieure ist es wahnsinnig schwierig, solche Aufgaben zu bewältigen. Denn im Naturschutzgebiet, im Vogelschutzgebiet, in FFH-Gebieten, aber auch in bewohnten Gebieten, Schutzgut Mensch, ist Planungsverbot. Und am Ende ist intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche nach den europarechtlichen und bundesrechtlichen Umweltvorgaben immer noch die Fläche, die am leichtesten in Anspruch genommen werden kann. Von dem her kann ich also nachvollziehen, die Sorge der Landwirte, aber möchte für die aktuelle Diskussion der Verbindung Hannover-Bielefeld-Hamm nochmal darauf kommen, was Frau Philippi sagte. Es gibt hier Trassenvarianten, die Bestandsausbau beinhalten. Wir nach unseren Untersuchungen sogar 80%. Und wo es darum geht, Kurven zu begradigen, und dabei werden vor allen Dingen Tunnels vorgeschlagen, die ja eben gerade nicht landwirtschaftliche Fläche in Anspruch nehmen, die ja auch keine Lärmbelastung für die Menschen nach sich ziehen. Also ich empfehle uns einfach mal zu gucken, ob wir nicht den Wunsch der Region Bestandsausbau mit den Notwendigkeiten, verkehrlich die Strecke zu beschleunigen und die Kapazität zu ertüchtigen und Fahrzeiten zu verkürzen, ob wir das nicht doch gemeinsam auch schaffen können.
Ich würde gerne Frau Hamann vom Podium mit in die Diskussion hineinnehmen, Bundesvorsitzende Verkehrsclub Deutschland. Frau Hamann, die Diskussion, wie wir sie jetzt geführt haben, wo stehen wir da? Wie sehen Sie das?
Ich möchte einfach nach vorne gucken und sagen, dass wir sowohl VCD Minden-Lübeck als auch von NRW, Niedersachsen und Bundesebene dieses betrachten. Wenn wir nach vorne gucken, meine ich, brauchen wir Kompromissbereitschaft, weitere Kompromissbereitschaft. Und ich glaube, auf beiden Seiten. Wir glauben, dass mehr möglich ist, auch bei der Ausbauvariante. Wir meinen, dass... Gucken Sie, wo der Ausbau her ist. Ausbau dauert oft genauso lange wie ein Neubau. Es sind manche Bereiche betroffen. Das ist nicht schön. Andererseits denken wir, dass auf jeden Fall die Bestandsvariante weiter geprüft werden soll, aber mit Abänderungen. Wir haben da auch noch einiges in Auftrag gegeben. Also Kompromissbereitschaft ist das Wichtige. Das Zweite ist Transparenz. Wir meinen, dass weiterhin noch mehr transparent gemacht werden muss, wie viel möchte man einsparen, wie viel mehr Personenkilometer erhofft man sich und vor allen Dingen, wie ist das nun mit diesen 31 Minuten oder nicht, es ist eine Fachdiskussion, es geht in Wirklichkeit darum, zwischen Hannover und Hamm das hinzubekommen, das muss man mal weiter erläutern. Mhm. Und drittens ist auch wirklich Flexibilität gefragt und ja Kreativität, weil klar, es gibt Kurvenradien, die könnte man anders legen und. In Sachen Landwirtschaft, ja, weshalb denn nicht einkapseln die Strecke? Es muss ja nicht ein teurer Tunnel sein, eingraben und eben oben drüber ein Wall, dass man es weiter bewirtschaften kann. Da, glaube ich, kann die Bahn schon noch, solange wie die Planung dauern wird, sich etwas Neues einfallen lassen. Und viertens...
Naja, bewirtschaften, wenn da so ein Tunnel gebaut wird, da habe ich echt meine Zweifel.
Tunnel ist eine Einkapselung, eine neue Art und Weise. Ich glaube, die Bahn muss gucken, dass sie da auch mal kreativ wird. Und als viertes, ich glaube, das ist das Wichtigste, ist guter Wille. Den braucht man nach wie vor. Und ich glaube, der war nicht da, als man diese verunglückte Vorabinformation der MdB, ich finde, das geht nicht, wenn sich 150 Organisationen am Planungsplenum beteiligen und dann die MdBs, die natürlich wichtig sind, aber dann vorab informiert werden. Und deswegen haben auch einige weiter zugehört bei der letzten Plenumsveranstaltung. Die haben gesagt, wir wollen wissen, was die MdBs auch wissen. Und deswegen, und ich also verurteile das auch aufs Schärfste, dass die MdB, und es wissen die, welche Fraktion gemeint ist, das vorab in die Presse gebracht haben. Da kann man sagen, die Leute sollen es wissen, aber es wurde ja vorsätzlich gemacht, um diese Empörungswellen, die schon da sind, noch ein wenig höher schlagen zu lassen.
Ja, aber jetzt gucke ich mal drauf, Frau Hamann. Ich habe zum Beispiel das erste Mal jetzt gerade, muss man sagen, habe ich gerade als von Herrn Theurer gehört, dass ja doch 80% Bestandsschutz möglich sind. Und da frage ich mich, wie hat man sich das vorzustellen? Also es kommen so unterschiedliche Zahlen auf einmal, auch in dieser Veranstaltung jetzt schon seit 30 Minuten irgendwie rein, wo man sich fragt, ja, wenn das 80% Bestandsschutz ist, wo regen Sie sich denn hier drüber auf? Ja, also ich meine, da haben wir doch schon Bestandsschutz, aber das scheint ja offensichtlich nicht zu stimmen. Verdammt, diese Grundlage der Diskussion ist nicht okay. Stefan.
Ja, Sie melden sich ja, bitte.
Ja, also mein Name ist Stefanie Rothenstein von Widuland und ich habe mal eine Frage an Herrn Staatssekretär Theurer. In der Presse habe ich vernommen, Sie ließen ausrichten, man wolle den Planungsdialog auswerten und anpassen. Frage. Bedeutet anpassen, dass die in Zukunft oder auch in der Vergangenheit gemachten Aussagen im Planungsdialog Rechtsverbindlichkeit haben? Nummer eins. Denn nur so ließe sich das, der entstandene Vertrauensschaden eindämmen, von dem wir sprechen. Weil wir können ja alle viel erzählen, wenn wir es dann hinterher nicht so meinen und wieder abändern. Nummer zwei. Sie signalisierten der Presse ihre Gesprächsbereitschaft. Allerdings außerhalb des Plenums. Die ganze Region lädt Sie herzlich ein, persönlich im Plenum vorbeizukommen und mit uns zu diskutieren. Was sagen Sie dazu?
Okay, das können wir, glaube ich, relativ schnell klären. Herr Theurer, kommen Sie vorbei?
Ja, also habe ich also, ja
um immer, an, also,
hab ich immer angeboten.
Ja, das fand ich ja sehr interessant von Frau Philippe, dass sie sagte, man muss sich auch mal in die Augen schauen, um tatsächlich in ein Gespräch zu kommen und nicht nur in einem virtuellen Raum sich tatsächlich treffen, denn da ist es bei so wichtigen Sachen nicht möglich, einfach Entscheidungen zu finden. Also Herr Theurer, Sie kommen nach Floto.
Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich komme in die Region, ob das jetzt Floto ist, Bad Oeynhausen oder Minden, oder da müssen wir nochmal gucken, wo wir dann hingehen. Aber zunächst mal mitwirken an Projektbeiräten oder an Bürgerbeteiligungsformaten der DB als Vorhabenträgerin des Bundes kann ich nicht, weil ein Rechnungsprüfungsausschussbeschluss des Deutschen Bundestages aus der Vergangenheit besagt, dass Staatssekretäre und Mitglieder der Leitungsebene da nicht mitwirken können. Da gab es in der Vergangenheit nämlich Präzedenzfälle, dass ein Staatssekretärskollege in der Vergangenheit Zusagen gemacht hat, die dann zu Millionen Mehrausgaben geführt haben. Und da hat der Haushaltsgesetzgeber, also in dem Fall der Rechnungsprüfungsausschuss, einen Riegel vorgeschoben.
Okay, also die Zusage, zumindest sich hier mal auch tatsächlich im Gesicht zu zeigen und zu schauen, wie gehen wir miteinander und wo finden wir Kompromisse, ist schon mal da. Ich würde gerne Michelle Niemeyer mit in die Runde nehmen, die ja sozusagen mit 25 Jahren die Zukunft darstellt. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber da hatten wir uns auch schon vorher drauf geeinigt. Wie empfinden Sie diese Diskussion? Sie sind eigentlich auch für den Bestand, Ausbau, Bestand, aber auch fleißige Bahnfahrerin. Und da sind wir ja schon in diesem Konflikt drin. Also wir wollen auf jeden Fall, dass die Bahn zügiger fährt, oder?
Ja, absolut. Also natürlich wünscht man sich, dass man in Zukunft mehr auf die Bahn zugreifen kann. Aber man muss sich ja auch mal anschauen, gerade hier bei uns im ländlichen Bereich, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, überhaupt erstmal mit der Bahn zu fahren. Weil ich habe das vorhin schon erläutert, auch ich bin heute hier mit dem Auto hingekommen. Es fährt einmal die Stunde ein Bus. Da sollte man sich doch wirklich mal anschauen. Also gerade vor dem Gedanken, es wird immer wieder vorgeschoben vor Ort. Es ist kein Geld da, um ÖPNV auszubauen. Und gerade jetzt die Strecke, die ausgebaut werden soll, was fährt da? Ein ICE, das ist ein Luxusprodukt. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn man sich Studien anschaut, was meine Generation will, unter 30, die gucken auf den Preis, um mehr Bahn zu fahren. Das ist Kriterium Nummer eins. Und natürlich, dann kommt eine gute Anbindung. Aber erstmal muss der Preis stimmen. Und von daher kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Aktuell, es wurde mal mit 5,7 Milliarden Euro geplant, ursprünglich die Strecke. Mittlerweile, dann waren es 8,4 und wir haben alle die Entwicklung der Baukosten gesehen. Bei einem Neubau sprechen wir von 10 Milliarden Euro. Wenn wir nur auf Nordrhein-Westfalen schauen, wir haben 31 Kreise und 22 kreisfreie Städte. Wenn man diese 10 Milliarden aufteilen würde, würde jeder Kreis 188 Millionen Euro nur für ÖPNV bekommen. Das würde sich mal lohnen.
Ampel. Das ist eine interessante Rechnung. Weil wir auf der einen Seite sehen, wie viel kostet eine solcher Trassenausbau, der ICE, der praktisch durch die ländliche Region führt und, wie Frau Niemeyer gerade ausgeführt hat, die ländliche Region selber sieht den ICE vorbeifahren, hat aber sonst nichts davon.
Wäre schlecht, ist aber glücklicherweise nicht so. Also tatsächlich...
Moment, wir hören mal zu.
Also ich bin ja nicht von hier, wie Sie vielleicht hören, aber ich habe mich gut vorbereitet und ich habe gelesen und habe recherchiert, dass es ein ausgezeichnetes S-Bahn-Konzept für die Region geben soll. Und in diesem S-Bahn-Konzept sind Verstärkungen auch über neue Gleise. Ich formuliere es jetzt mal gleich vorsichtig, wie es im Konzept formuliert ist. Dazu braucht es neue Gleise und beschleunigte Trassen. Und dann sind zusätzliche Möglichkeiten im Regionalverkehr da. Also es ist nicht nur für den ICE, aber auch so. Also beide Möglichkeiten gegeben. Und bei der Überlegung, wie wir den ÖPNV gestalten, wenn wir so rechnen, dann müssen wir mit den bestehenden Gleisen jedenfalls auskommen. Und dann gibt's nicht viel mehr Bahnverkehr, weil auch hier sind die Trassen schon sehr gut ausgelastet. Das heißt, die zusätzlichen Mittel müssten eigentlich zur Gänze in Busverkehre oder ähnliche Ruftaxis oder ähnliche Dinge umgeleitet werden. Jetzt finde ich Busse und Ruftaxis und Flinkster und alles, was es gibt, wunderbar. Aber wenn ich weiterfahren will, fahre ich am liebsten mit der Bahn. Und jetzt, Sie haben völlig recht, es braucht Preis und Angebot. Die Ampel hat ja jetzt einen sensationellen Preis beschlossen, der ab 1. Mai starten wird. Das mit dem Preis stimmt jetzt in Deutschland, würde ich sagen. Jetzt ist es natürlich auch an uns, als großes Eisenbahnunternehmen für die Kapazität und für das Angebot zu sorgen. Und darüber muss man natürlich trefflich diskutieren. Und in dem Fall muss ich auch noch sagen, ich finde es bewundernswert, wie klar jetzt auch in den vergangenen Monaten die neue Bundesregierung erklärt hat, dass sie Geld in die Hand nimmt, sowohl für den Tarif als auch für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das war lange nicht so und ich finde es wirklich toll, weil das ist ganz, ganz wichtig für die Veränderung in der Verkehrs- und Mobilitätswelt in Deutschland.
Ja, lassen Sie uns zur Diskussion. Ja, das ist 49 Euro, aber damit kann ich kein ICE fahren, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Nee.
Nur mal so. Also das kennen wir ja schon aus der Geschichte, das war ja vorher auch so. Das heißt, der Regionalverkehr spielt dann nochmal wieder eine ganz andere Rolle und die Finanzierung durch den 49-Euro-Ticket wird natürlich auch viel Geld kosten, sodass sich irgendwann die Frage stellt, wie kann ich solche teuren Projekte wie diese, die Sie vorhaben, tatsächlich finanziell durchrechnen und zu Ende bringen. Also Frau Niemeyer hat die Zahlen genannt, die schon teurer geworden sind. Und wenn wir schauen, über welchen Zeitraum wir reden, kann das noch teurer werden. Das ist ganz klar. Also da muss man gucken, wo bleibt denn dann was fürs Regionale übrig? Das ist ja immer die Befürchtung, die man in der Region hat, vielleicht auch zu Recht. Stefan ist im Publikum und hat weitere Fragen oder Anmerkungen.
Jede Menge Hänge sind hier erhoben. Sie wohnen hier in der Region und sagen, meine neue Nachbarschaft mit einem großen Tunnel und einer großen Brücke, die das Tal überspannt, nicht so spannend.
Nein, das ist nicht nur nicht spannend, das ist im Grunde genommen auch im Grunde eine Form von Gigantomie, wie wir sie aus den 60er und 70er Jahren kennen. Das Kernproblem ist im Grunde genommen, dass wir hier über etwas reden, was eine politische Entscheidung darstellt. Da hat jemand gesagt, okay, wir haben hier 31 Minuten, das ist aber nicht das 11. Gebot. Ich sage mal, wir kriegen sehr, sehr, sehr viel Spannung aus der ganzen Sache raus, wenn wir aus den 31 41 machen. Die Leute, die ich kenne, die sind nicht daran interessiert, dass sie mit 10 Minuten rechnen. Die möchten ganz gerne, dass eine Bahn zuverlässig ist und die Zuverlässigkeit drückt sich in Pünktlichkeit aus. Und der ganze Rest ist im Grunde lediglich eine Prestigeveranstaltung.
Ich würde gerne einmal zu diesen 31 Minuten, okay, würde ich gerne Frau Philippe Sie nehmen, weil da haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten oder Ihre Position dazu gehört. Diese 31 Minuten, wo wir von Herrn Theurer zuerst gehört haben, das ist jetzt, kann auch 32 sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber eigentlich sind die 31 festgeschrieben. Wie sehen Sie das? Wie ist das für Sie, die Sie ja diese Planung machen müssen?
Also dem Grunde nach, diese Minutenzahl oder diese Zeitvorgabe kommt ja aus dem Deutschlandtakt. Mhm. Der Deutschlandtakt, den ich verstehe als, sagen wir mal, Rettungsnetz fürs Klima, weil tatsächlich soll der Deutschlandtakt die Menschen aus dem Flugzeug in, auf den Zug, aus dem Auto in den Zug holen. Und es ist die Entscheidung, zuerst über den Fahrplan nachzudenken und dann über Infrastrukturausbauten und damit auch eine klare Strategie sein dafür, wie das die Schieneninfrastruktur ausgebaut wird. Der Deutschlandtakt wurde von der schwarz-roten Koalition in Auftrag gegeben und wird jetzt von der Ampelkoalition weitergetragen. Und ich gebe zu, die Deutsche Bahn freut sich über den Auftrag, diesen Takt umzusetzen, ja, weil er für Qualität und Stabilität sorgen wird.
Aber freuen Sie sich auch über die 31 Minuten? Oder ist das eine Rechnung, wo man sagen kann, mein Gott, wir wissen doch gar nicht, bis das fertig ist. Dann finden die Leute das wirklich okay, wenn die Züge einfach pünktlich sind und sie können wunderbar mobil in einem bequemen Zug arbeiten. Vielleicht sind die Ansprüche auch der anderen Generation der andere.
Ich habe ganz bewusst das Bild des Rettungsnetzes gewählt, weil nämlich dieser ganze Takt ein Netz erzeugt, das über ganz Deutschland gespannt wird. Mhm. Und um dieses Netz austariert und ausbalanciert zu halten, braucht es bestimmte Verbindungszeiten zwischen den Netzknoten. Und wenn wir da an einer Stelle locker lassen, dann hält das Netz nicht mehr. Und deswegen ist diese Überlegung wichtig, dass es auf der Strecke in der Verknüpfung mit den Knoten sich ausgeht.
Zum Publikum erst einmal zu Stefan zurück.
Das ist ein Paradigmenwechsel für Deutschland. Erst der Plan und danach wird dann gebaut. Sie kennen sich mit dem Deutschlandtakt schon aus von früher, ne?
Bisschen. Ich habe den Herrn Theurer in Hamburg gehört. Da hat sich noch so angehört, dass der Deutschlandtakt nicht in Stein gemeißelt ist. Stein gemeißelt, das hört sich an wie die 10 Gebote. Das sind nicht die 10 Gebote. In Hamburg auf dieser Vorstellung war auch der Herr Schröder von der SMA, die das gerechnet haben. Und der hat gesagt, man hat ihm nur diese 60 Minuten zwischen Hamm und Hannover vorgegeben. Er würde auch alles andere rechnen. Man gibt es ihm nur nicht vor. Das hat er sogar vor auf dem Plenum gesagt, ne? Und zu diesem Rettungsnetz fürs Klima, da muss ich sagen, ich sehe es eher als ja, Grab fürs Klima an, wenn man in kurzer Zeit beim Bau CO2-Emissionen in Millionenhöhe, hier vielleicht 1 bis 2 Millionen, ausstößt. Und dann fängt man an zu rechnen, ob sich das vielleicht in 20, 30, 40, 50 Jahren wieder einfangen lässt. Denn das, was oben ist, was wir ausgestoßen haben, das heizt uns ein. Das andere, was unsere Kinder und Enkel dann nachher einsparen müssen, auf der Bahn fahren müssen, wissen Sie was? Wir wissen auch gar nicht, was dann los ist in 20, 30 Jahren. Ne?
Die Sache mit der Klimabilanz, die möchte ich gerne noch einmal weitergeben. Stellen Sie sich auch noch mal bitte vor.
Mein Name ist Jürgen Birch vom BUND. Warten wir einen kleinen Moment, oder?
Moment, wir warten mal einen Moment, weil wir jetzt gerade nicht diesen Gesang, der das nette Lied, was angestimmt wird, gerade im Publikum. Wenn wir mal kurz hören, war das ein kommentierendes Geschunkel? So ist es bei mir als
Kölnerin natürlich uns ausdrücken
oben
möchten?
Angekommen.
Darf ich einmal da durch, bitte? Dankeschön. Oh! Sekunde, ich komme zu Ihnen mit dem Mikrofon.
Stefan,
es ist eng.
Es ist das ureigenste Charakteristikum des Karnevals, einfach den Finger in den wunden Punkt zu legen. Und uiuiuiuiuiui, wow, können wir hier in Ostwestfalen auch. Nämlich, wenn uns ein Bären aufgebunden wird.
In Köln sagt man dann, da sind wir dabei, aber das ist natürlich noch mal was anderes. Stefan, eine Wortmeldung nehmen wir noch und dann gehen wir in die
Runde. Wir waren bei der Klimabilanz. Stellen Sie sich noch mal eben bitte kurz vor.
Mein Name ist Jürgen Birch, ich bin vom BUND und das ist eine Milchmädchenrechnung, die Sie uns hier vortragen. Es ist so, dass natürlich gerade der Bereich Verkehr ist darauf angewiesen, in seinem Sektor sehr viel einzusparen. Wenn aber der Betrieb bei 300 km/h vollzogen wird, wird dort kein CO2 eingespart, sondern es wird unnötig viel produziert. Auch der graue Sektor, der beim Bau entsteht, Brücken, Talbrücken, Tunnel werden hier in die Landschaft gegossen, das ist nicht wieder aufzuholen. Wir müssen also schlau mit CO2 umgehen und Herr Theurer, bitte, Sie wissen sehr genau, Ihr Aufgabenheft ist voll mit Klimaeinsparungen.
Eine Wortmeldung haben wir noch.
Ich versuche ganz schnell zu reden, damit wir die Zeit nutzen. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie nicht die Bundesregierung gelobt hätten für irgendwas, was jetzt beschlossen hätte, sondern die Region hier, wie die Bürger sich einsetzen für die Region. Damit hätten Sie hier jemanden abgeholt, das wäre gut gewesen. Die Rechnung, jetzt zu sagen, wir machen erst einen Fahrplan und dann einen Bauplan, ist schildbürgermäßig, genau so hießen die. Sie müssen doch sagen, wie viel CO2 gebe ich aus? Was ist das Budget an CO2 und welche Strecke realisieren Sie damit? Das ist doch die Frage, nicht 31 Minuten, sondern wie viel CO2 wollen Sie ausgeben?
Okay, das muss ich an Sie geben, Frau Kollegin. Zuerst, da gibt es auch auf dem Podium einiges zu sagen und zuerst würde ich das an Frau Philippe geben, natürlich, weil Sie direkt angesprochen wurden als Vorständin der Infrastrukturplanung der DB Netz AG.
Also zum Ersten finde ich es eine irrsinnig charmante Art und Weise zu sagen, erwischt. Zum Zweiten, es tut mir leid, wenn ich vorhin nicht ausdrücklich genug gesagt habe, dass ich es gut finde, dass sich Menschen engagieren. Ich finde das tatsächlich. Ich habe auch gesagt, es ist wichtig, dass wir uns persönlich treffen. Und ich meine das ernst, Sie können mich gerne auslachen, ich meine auch ernst, dass wir im Dialog bleiben sollten und vielleicht auch in kleinerer und etwas weniger konfrontative Runde aufeinandertreffen. Das hilft normalerweise auch beim Finden von Lösungen. Und die andere Geschichte ist die Frage nach der Klimabilanz. Tatsächlich ist das Errichten von Infrastrukturen, insbesondere in Tunnels, nicht gut fürs Klima, nicht gut für den Artenschutz, auch nicht gut für die Kreislaufwirtschaft. Deswegen haben wir haben uns getroffen, diese Woche am Dienstag die Baubranche in Berlin eingeladen gehabt, um darüber nachzudenken, wie wir schnellstmöglich CO2 gemindert und CO2-neutral bauen können. Das wird nicht einfach, aber auch das haben wir zu tun und daran wird gearbeitet. Das ist zu erledigen. Was bei Ihrer Rechnung zu den 300 km/h ICE, es stimmt natürlich, je schneller der ICE fährt, desto mehr Energie braucht er. Die Frage ist, wie produzieren wir die Energie? Aus erneuerbaren oder aus CO2-ausstoßenden Energien? Und die andere Frage ist, wie viele zusätzliche Fahrgäste holen wir aus Ihrem Verbrenner Auto in den Zug oder aus dem kerosinausstoßenden Flugzeug in den Zug. Das muss man mitrechnen und ja, diese Rechnung ist noch erforderlich. Das kommt im nächsten Schritt des Prozesses, wie die Klimabilanz zu erstellen ist. Aber dazu müssen wir auch genau wissen, wo es zum Beispiel einen Tunnel braucht. Alles andere wäre davor unseriös.
Mhm. Da würde ich gerne, Herr Wilken, Sie hatten sich vorhin auch schon dazu gemeldet, zu der Diskussion und den einzelnen Punkten, die wir jetzt angesprochen haben und auch die vielleicht bei einem weiteren Dialog, wie Sie gerade sagten, Frau Philippe, einfach eine Rolle spielen werden. Was ist Ihnen dabei wichtig, damit ein Dialog tatsächlich passieren kann? Sie gucken mich so mitleidig an. Wie habe ich das zu verstehen?
Also wir nehmen ja jetzt gerade eigentlich das Grundproblem hier in diesem Raum fest, das stellen wir ja fest. Das ist nämlich, dass wir mit der Deutschen Bahnnetz AG hier sprechen über den Prozess und das Projekt. Der tatsächliche Ansprechpartner ist aber das Verkehrsministerium.
Welche Frage haben Sie an Herrn Theurer?
Der dritte Gutachterentwurf von SMA, der darf und kann nicht die Grundlage der Diskussion sein, weil dadurch eine Vorfestlegung, dass immer wieder derselbe Begriff auf die 31 Minuten stattfindet. Wenn ich die 31 Minuten habe und davon ausgehe, kann ich faktisch nicht an der Bestandsstrecke planen, bin ich nicht frei. Dann können Sie und ich ganz einfach mit mathematischen Grundkenntnissen uns ein Lineal nehmen und sagen, wie schnell brauche ich von Hannover bis nach Bielefeld, dann brauchen wir so einen Planungsdialog nicht. Das ist kein Planungsdialog. Dann ist dieses weiße Blatt Papier, was wir gefordert haben, sicherlich da, aber über den Planungsentwürfen, die vorhanden sind. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes.
Nee, fragen Sie Herrn Theurer was.
Ja, ich sage, erst der Vorwurf, denn wie wird denn die Region hier in die Planung und den Prozess eingebunden? Es kamen erst Schüsslerpläne. Über die Zeitung würden wir in der Region einfach so beliebig, wurde mit uns umgegangen, die wurden veröffentlicht, egal über welchen Kanal. Und das ist doch klar, wenn man die sich anschaut und da schon hört, 31 Minuten, wo die Strecke lang gehen kann und muss. Im Übrigen, man muss dabei alles ignorieren. FFH, die ganzen Quell- und Wassereinzugsgebiete. Wir müssen alles ignorieren. Es ist völlig egal. Sie treffen in unserem dicht besiedelten Raum, hier in dieser Region, immer ein Haus, immer eine Kreuzkröte, immer ein FFH-Gebiet, immer Wasser. Sie treffen immer jemanden. Und das kann schlicht und ergreifend nicht der Ernst sein. Der Ernst ist nämlich folgender, dass wir, Herr Theurer, und deswegen, und jetzt kommt überhaupt erstmal die Frage, warum reagiert das Bundesfinanzministerium nicht auf die Anfrage des Bürgermeisters der Stadt Flotow vorzusprechen und die Pläne, die wir nämlich haben, Berechnungen, die vom 31-Minuten-Takt abweichen können, die auf der Grundlage der Berechnung von Professor Dr. Wolfgang Hesse stattfinden und die den sehr wohl die Ermöglichung trassennah darstellen. Warum kriege ich nicht die Einladung und einen Zusprung, überhaupt eine Antwort, dass ich hinkommen kann, Ihnen das gemeinsam mit den Interessenvertretern zu erläutern? Punkt 1.
Nein, Punkt 1 wird sofort erstmal beantwortet. Herr Theurer. Herr Theurer, Sie haben die Einladung auf den Tisch gekriegt und Sie haben nicht
Herr Wissing.
Sie haben, Herr Wissing hat das gekriegt.
Ja, Herr Wissing.
Okay, das also, muss aber zu Ihnen gekommen sein, Herr Theurer.
Also ich, wie gehen wir damit ich bin in den Vorgang nicht eingebunden, aber ich lade Herrn Bürgermeister Wilken jetzt ein, nach Berlin zu kommen und Vertreter der Bürgerinitiativen mitzubringen. Und ich führe diese Gespräche ja auch mit vielen anderen Bahnprojekten in Deutschland.
Okay, welche, wenn Sie sagen, Sie führen diese Gespräche auch mit vielen anderen Bahnprojekten in Deutschland, wie ist der Verlauf, wenn Sie miteinander reden? Wie offen ist das Bundesverkehrsministerium, wenn es darum geht, auf die Belange der Bürger und Bürgerinnen zu gucken und sie wirklich in den Dialog einzubeziehen?
Also die Diskussionen sind überall ähnlich. Am Sonntag fordern die Menschen Güter auf die Bahn und von Montag bis Samstag demonstrieren sie insbesondere gegen neue Güterverkehrsstrecken. In dem Zusammenhang ist es ja auch gerade so, wie es angesprochen worden ist, ist die politische Grundsatzfrage, was wollen wir in Deutschland? Wollen wir einen Deutschlandtakt, der die Metropolen im Schienenpersonenfernverkehr im Halbstundentakt schnell miteinander verbindet? Und da gibt es ganz klare Hinweise, dass zum Beispiel mit der Schnellfahrstrecke Nürnberg-Erfurt-Berlin der Flugverkehr zwischen Nürnberg und Berlin komplett zum Erliegen gekommen ist. Die Strecke hat Bestandsausbauteile, nämlich zwischen Nürnberg, Erlangen, Forchheim, Bamberg. Durch Bamberg durch ist es immer noch nicht gebaut, weil man sich von der Stadt für den Bestandsausbau zunächst ausgesprochen hatte. Aber im Nachhinein sagte, der Bestandsausbau mitten durch die Stadt ist doch problematisch. Und dann gibt es Neubauanteile mit 23 Tunnels durch den Thüringer Wald. Eine total schöne Gegend. Und auf der Strecke sind die Züge übrigens pünktlich. Und es hat zu einer massiven Verlagerung von Verkehr von der Autobahn auf die Bahn geführt. Und die Grundsatzfrage ist tatsächlich, will man diese Fahrzeitverkürzungen haben, dann lohnen sich die Investitionen. Wenn man die Fahrzeitverkürzung nicht haben will oder diese Taktknoten nicht einhalten will, dann ist es besser, auf die Investitionen insgesamt zu verzichten, weil das ist ja genau die Idee des Deutschlandtaktes und das haben wir von der Schweiz abgeguckt und die Schweiz gilt ja auch zu Recht weltweit als das Vorbildland des Schienenverkehrs. Ja.
Herr Theurer, es ist ein bisschen Nachteil für Sie und auch für uns, dass Sie uns aus Berlin zugeschaltet sind. Das will ich auch nochmal allen Hörern und Hörerinnen des WDR-5-Stadtgesprächs sagen. Ich glaube, eine Diskussion, wie wir sehen, läuft anders, wenn man sich tatsächlich anguckt. Und der erste Aufschlag bei Ihnen war gut, der zweite Zuschlag mit dem Montag, Sonntag, war nicht so toll. Aber ich entnehme alledem, dass Sie auf jeden Fall diese Einladung annehmen, dass sozusagen der Bürger... Der zweite Aufschlag, was Sie sind, sonntags redet man so und montags dann wieder so, wenn ich das sehr verkürzt mache. Das will ich Ihnen auch nur spiegeln nach Berlin,
aber ich bin im Saal. Ja, das mag sein, aber ich bin ein Politiker, der nicht auf den schnellen Applaus setzt, sondern wir stehen vor einer Jahrhundertaufgabe, ob es gelingt, den Schienenverkehr zukunftsfähig zu machen. Und Autobahnen und Straßen wurden ertüchtigt und beschleunigt und da wurden Kurven rausgenommen und wir haben bei der Schiene ein System, das 100 Jahre alt ist. Und wenn es da mal darum geht, die eine oder andere Begradigung zu machen oder einen Tunnel zu machen, dann verstehe ich, dass es da Sorgen und auch Bedenken gibt. Aber ich plädiere trotzdem dafür, sich genau anzugucken. Und es gibt große Vorteile, wenn die Strecken leistungsfähiger und schneller werden.
Ich denke, diese Diskussion wird dann Rocco Wilken mit den Verbänden und mit den Interessensvertretern hier aus Flotow gerne mit Ihnen in Berlin sozusagen wahrnehmen. Und dann kann man sich von Angesicht zu Angesicht natürlich auch mal austauschen. Es geht um Dialog, es geht uns im Stadtgespräch auch darum. Und dieses Angebot wird gerne angenommen. Frau Hamann, Sie haben mir schon dreimal gezeigt auf dem Podium, jetzt muss ich aber mal was sagen. Und ich habe Sie wahrlich nicht ignoriert. Jetzt ist die Chance dazu.
Danke. Zur aufgeheizten Stimmung und zu den Missverständnissen zum Fortgang des Dialogverfahrens muss ich jetzt nicht sagen, das wurde erwähnt. Ich würde nur ganz kurz noch einmal eine Lanze für den Fernverkehr brechen. Es ist völlig richtig, dass 90% im ÖPNV, die Menschen sind regional unterwegs, das ist so, aber die Verkehrsleistung ist im Fernverkehr am größten, weil wenn sie lange Strecken fahren, sie besonders viel CO2 emittieren. Und deswegen, da ist, sag ich mal, der Gegner das Auto und auch das Flugzeug. Und deswegen ist es so wichtig, auch den Fernverkehr wirklich zu dekarbonisieren. Und jeder von uns fährt ja auch mal gelegentlich im Fernverkehr. Also man kann das nicht ausspielen, aber Sie haben natürlich völlig recht, für den ÖPNV ist viel zu wenig Geld da. Das ist überhaupt keine Frage. Als VCD fordern wir Nahverkehrsbeitrag des Bundes und. Aber man kann es nicht ausspielen. Wir brauchen beides. Und zum Deutschlandtakt, ja, da ist eine sinnvolle Sache. Es kann jetzt nicht jede Region für sich einen Plan planen und denken, wenn das jeder für sich macht, dann kommt es schon hin. So ist es nicht. Integraler Taktfahrplan ist fachlich sehr, sehr vernünftig. So, ob es die 31 Minuten sein müssen, wir meinen, mit wenigen Minuten mehr könnte es auch. Mhm. Und wenn man hier etwas anfasst, dribbelt es an anderer Stelle auch. Ob das passieren wird, werden wir auch an der Strecke Hannover Hamburg sehen, so, ob es dann eine Neuauflage geben muss.
Auch da gibt es ja Diskussionen, wie wir wissen, ne? Und auch es gibt ja immer noch die Möglichkeit, Einsprüche zu erheben und so weiter und so fort. Das ist alles, Frau Niemeyer, wie stellen Sie sich die weitere Diskussion für? Fahren Sie mit nach Berlin zu Herrn Theurer?
Ja, vielleicht. Da spreche ich mit Herrn Wilken nochmal drüber. Ich
mache hier schon Gruppenreisen, die vielleicht noch gar nicht so gedacht sind. Was ist Ihnen noch wichtig in dieser Diskussion, die wir führen und die wir nicht mehr lange führen können heute Abend hier im WDR5-Stadtgespräch?
Also ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass man die Diskussion nochmal aufmacht und dass man sich auch wirklich nochmal anschaut. Alle sagen immer Klimawende, absolut, es ist wichtig und das ist ein Thema der Zukunft, aber wir müssen auch das Thema Nachhaltigkeit angehen und was da immer nicht berücksichtigt wird. Nachhaltigkeit, es wird immer nur der ökologische Aspekt gesehen. Das ist richtig, aber das ist nicht das Einzige. Es sind drei Dimensionen und ich finde, dass das auch für diesen Planungsdialog unheimlich wichtig ist. Es muss ökologisch tragfähig sein, auf jeden Fall, aber es sollte ebenso wirtschaftlich effizient sein und auch sozial gerecht. Und wenn die drei Komponenten zusammenkommen, ich glaube, dann haben wir eine richtig gute Perspektive für die Strecke.
Ich gebe nochmal zu Stefan im Publikum.
Perspektive, die ist ganz entscheidend. Joachim Eppmeier ist der CDU-Kreisvorsitzende in Herford. Sie haben nicht nur einen Wunsch, sondern auch eine konkrete Forderung noch an Berlin.
Ja, als Politiker der Region haben wir viele Gespräche geführt. Es geht immer wieder auf das Gleiche. Schutzgut, Mensch, Natur, Klima. Es geht immer um die Frage dieser 31 Minuten. Und das ist mein Wunsch an den Staatssekretär, an den Minister, dass er das nochmal aufmacht, die Diskussion. Dialogbereitschaft fängt dann da an, wenn SMA, ein renommierter Gutachter, den Deutschlandtakt an der Stelle nochmal neu rechnet. Das ist im Planungsdialog deutlich geworden. Die Frage ist noch nicht endgültig beantwortet von den Gutachtern. Und das wäre Dialogbereitschaft vom Ministerium, wenn sie hingeht und sagt, wir wollen den Deutschlandtakt dort nochmal rechnen. Stichwort Doppelknoten Hannover.
Sie hatten sich gerade auch noch gemeldet. Wie ist Ihr Wunsch jetzt für die Zukunft hier?
Ja, Gerd Kordes, mein Name, von Vidoland. Ich habe eine Frage sowohl an die Frau Felipe als auch Herrn Theurer. Warum antworten Sie nicht auf Professor Hesse, der mehrfach seine Eingaben gemacht hat?
Was hat er genau gesagt?
Den Knoten in Hannover zu drehen, sodass die 31 Minuten vom Tisch sein können.
Frau Felipe, da nehme ich Sie noch mal bitte mit in diese Runde. Die 31 Minuten sind etwas, was uns heute die ganze Stunde natürlich beschäftigt hat, aber was ja auch, wie ich verstehe, eine wichtige Grundlage ist, inwiefern man da flexibel sein kann, auch für das, was tatsächlich gebaut wird.
Ja, vielleicht ganz kurz diese Frage beantwortend. Ich müsste jetzt in meinen Unterlagen nachsehen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es Kollegen von der DB sich mit dem Gutachten jedenfalls auseinandergesetzt haben, auch darüber diskutiert haben. Wenn ich es persönlich mache, ist es nicht sinnvoller, weil die Experten sich da besser auskennen. Aber das können wir gerne im Nachgang noch besprechen. Und ja, die Frage nach dem Deutschlandtakt kam ja auch schon im letzten Forum ganz stark auf den Tisch. Und ich glaube, ich finde es super, dass der Staatssekretär Theurer gleich einen Termin vereinbart hat. Dieses Gespräch gilt es natürlich auch abzuwarten. Aber ich finde es auch wichtig, dass, und das bieten wir seitens der DB gerne an, auch nochmal nur über die Bedeutung und den Inhalt des Deutschlandtaktes mit der Region, in der Region in den Dialog zu gehen, auch das nochmal zu erörtern.
Den ja, ist das dorthin. Die entscheidende Frage, die Bedeutung des Deutschlandtaktes, sondern eher, was heißt die Umsetzung für die Region? Ich glaube, dass allen hier klar ist, was der Deutschlandtakt ist, ist mein Eindruck. Und alle sind auch für die Bahn und alle sind für ein schnelleres Fahren. Die Frage ist nur, wie wird es real umgesetzt in der Region für alle diejenigen, die da direkt betroffen sind? Das haben wir bei allen Infrastrukturprojekten. Also wie geht man damit um? Wie kann man die Bürger und Bürgerinnen mitnehmen in dem Sinne, dass sie auch was davon haben? Mit einer ganz kurzen Bitte eine Antwort.
Wenn hier alle ganz klar Bescheid wissen, muss ich sagen, es gibt Anfragen von draußen, um über den Deutschlandtakt zu reden. Und der nächste Schritt, auch nach diesem Gespräch, ist dann die Frage, wie können wir es umsetzen? Man muss schon auch einen Schritt nach dem anderen machen.
So, wir haben einen ersten Aufschlag gemacht, Sie miteinander hoffentlich ins Gespräch gebracht. Die Bahn braucht Tempo. Welche Trasse ist die Zukunft? Das war das WDR5-Stadtgespräch aus Floto. Und Ihre Moderatoren waren Judith Schulte-Loh.
Und ich bin Stefan Leiven. Dankeschön.
Einen schönen Abend. Herzlichen Dank Ihnen.
WDR 5